Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich nehme schon an, wahrscheinlich kennt das jeder so ein bisschen, dass man sich so denkt, wenn ich an dieser oder jener Position wäre, dann könnte ich entscheiden, wie Dinge laufen und dann wird's eben laufen. Also so zum Beispiel in der Politik, wenn ich da mal das Sagen hätte, dann würde ich dieses und jenes entscheiden und dann wäre es eben richtig und gut. Oder vielleicht auch in der Gemeinde, vielleicht denkt man sich manchmal, wenn die das mal so und so machen würden, wenn ich da mal irgendwie ein bisschen mitmischen könnte, dann wird's laufen. Oder auch in der Firma, in der Arbeit oder wo auch immer. Man denkt sich, wenn ich in der Position wäre, dann könnte ich da was verändern. Aber du bist halt nicht in der Position und deswegen kannst du eben halt auch nichts verändern. Denkst du? In Wirklichkeit ist es so, du kannst etwas verändern. Wenn du an Jesus glaubst, dann kannst du beten. Und damit kannst du etwas verändern. Und das ist mein voller Ernst, das ist nicht nur irgendwie ein bisschen so theoretisch, sondern das ist eine ganz klare Möglichkeit, denn Gebet ist mächtig. Genau genommen viel mächtiger, als wenn du an der entsprechenden Position wärst. Denn wenn wir so ein bisschen realistisch sehen, ja, zum Beispiel in der Politik wissen wir auch, wenn wir an der und der Position wären, könnte man auch nicht einfach entscheiden, sondern meistens müssen irgendwelche Kompromisse geschlossen werden. Und so ist es ja mit anderen Positionen auch. Aber wenn du betest, dann ändert sich was. Denn Gott kann die Dinge ändern und er wird es tun. Vielleicht nicht immer so, wie du es dir vorstellst, aber Gott wird eingreifen, wenn du betest. Hans-Peter Reuer, den wahrscheinlich manche so kennen von euch, der hat es so gesagt, wenn wir beten, öffnen wir den Kanal, durch den Gott wirken kann. Also, da tut sich was. Und was für ein Vorrecht ist das, dass wir unsere Welt so richtig aktiv mitgestalten können durch dieses Gebet. Und genau darum geht es in unserem heutigen Bibeltext. Markus Bauder hat schon gesagt, wir haben diese geistliche Waffenrüstung angeschaut, in der in Epheser 6 schreibt Paulus davon. Und da nennt er so 6 Elemente von so einem römischen Soldaten und die vergleicht er dann immer mit einer geistlichen Sache. Und am Ende davon kommt er dann aufs Gebet zu sprechen. Und genau genommen sagt er da jetzt nicht auch, das ist irgendwie so dieses Element der Waffenrüstung, das ist dann das Gebet. Aber es ist schon klar, dass das Gebet da noch dazugehört. Das wird im Griechischen durch so ein Wörtchen angezeigt, das da steht, womit man merkt, das bezieht sich jetzt auf diese Waffen, die da genannt wurden, das, was jetzt kommt. Und so ist praktisch das Gebet dieses, was vielleicht alle anderen Waffen so umschließt, so dieser rote Faden, der sich durchzieht oder das, was so drumherum ist. Ich möchte euch diese Verse vorlesen, Epheser 6, 18 bis 20. Und erstmal ist es hier nicht zum Mitlesen, sondern einfach nur zum Zuhören. Und dann nachher werde ich es auch noch einblenden. Wendet euch dabei, also jetzt bei diesen geistlichen Waffen, wendet euch dabei, vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall, mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Betet auch für mich. Bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die Worte zu geben, dann kann ich das Geheimnis des Evangeliums freimütig bekannt machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich dabei freimütig so rede, wie ich es muss. Paulus ruft uns zum Gebet auf. Und wenn wir diesen Vers 18 ein bisschen genauer anschauen, dann merkt man schnell, dem Paulus geht es jetzt nicht um irgendeine religiöse Pflichterfüllung, Hauptsache jeden Tag irgendwie so ein paar Minuten ein Gebet runtergerattert, sondern nein, es geht ihm um etwas Lebendiges. Also wir merken es, gell, es geht ihm hier ja um die Fürbitte. An anderer Stelle spricht er auch davon, dass man danken kann. Und sonst nennt die Bibel auch verschiedene andere Kategorien. Wir haben heute ein paar Konfis da. Ich weiß gar nicht, ob wir es dieses Jahr im Konfi-Unterricht gemacht haben. Meistens haben wir es mit drin. Vielleicht hatten wir es, dass das Gebet so unterschiedliche Teile umfasst. Bitte ist eins, Fürbitte, aber natürlich auch der Dank. Und es gibt auch die Klage, die Buße, Anbetung. Also das gehört alles zum Gebet. Jetzt heute ganz besonders Fürbitte. Um das geht es in Paulus da. Und es ist was Lebendiges. Ich meine, wir sehen es in diesem Vers an drei Stellen. Zum einen sagt er gleich am Anfang, wendet euch vom Heiligen Geist geleitet. Und dann immer und überall. Wie soll denn das gehen? Kommen wir nachher kurz drauf zu sprechen. Und dann mit Bitten und Flehen an Gott. Und dieses Bitten und Flehen, das wiederholt Paulus dann eigentlich gleich nochmal, indem er sagt, lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Also irgendwie, er versucht es auf verschiedene Art und Weise zu sagen und macht damit deutlich, hey, es geht darum, dass man sich so richtig reinhängt. Wir wollen diese drei Punkte anschauen. Ich fange mit dem letzten an. Wenn es darum geht, dass man sich so richtig reinhängt, dann ist es gut, wenn man das auch nützt, vielleicht mal was Gutes dazu zu lesen. Mir hat sehr geholfen, Bücher von Friedhold Vogel. Vielleicht kennt ihn der eine und andere. Er hat viel zu sagen zum Gebet. Oder ich habe hier von Johannes Hartl dieses Bild vom Buch mitgebracht. Einfach Gebet, 12 so gute praktische Schritte. Oder ein bisschen einfacher als ein Buch zu lesen, ist ein Film anzuschauen. War Room ist einer der Filme, der richtig empfehlenswert ist zum Gebet und der uns vielleicht hilft, da so ja zu sagen, ja, ich möchte mich da wirklich reinhängen. Bitten, Flehen, Wachsamkeit, Ausdauer, Beharrlichkeit, so etwas, ganz klar, das braucht ganz schön Zeit auch. Zum einen, wenn man lesen will, braucht man Zeit, aber zum anderen eben dann für das Gebet, da braucht es Zeit und das ist ja gar nicht so einfach. Ganz ehrlich, wenn ich mein Gebetsleben in den letzten Jahren anschaue, dann muss ich sagen, dass ich oft genug mir viel zu wenig Zeit dafür genommen habe. Eigentlich ist mir das voll wichtig und in der Zeit, wo wir noch keine Kinder hatten, da fiel mir das wesentlich leichter. Aber wenn dann so die Kinder kommen und die halt morgens um 6 oder vielleicht um 6:30 wach sind und eine erstaunliche Energie haben bis zum Abend des Tages, dann ist es gar nicht so einfach, sich da diese intensiven Zeiten des Gebets zu nehmen. Deshalb so kleine Nebenbemerkung an euch jungen Leute, das ist so eine Chance. Also ich weiß, ihr habt auch genug zu tun mit Schule und Studium und diesen Dingen, aber trotzdem, man kann die Zeit manchmal sich noch ein bisschen besser einteilen und ja, sich Zeit dafür nehmen, für solche intensiven Gebetszeiten. Und auch ein Wort an euch, lieben älteren Zuhörer, das ist ein großer Vorteil des Alters, wo es manchmal vielleicht ein bisschen zu ruhig ist, aber dass man Zeit zum Beten hat. Und ich danke euch von Herzen, wo ihr diese Zeit so nutzt. Was ist das für ein großer Segen, den wir erleben durch alte Menschen, die vielleicht manchmal gar nicht mehr aus dem Haus können oder so, die sagen, ich kann eigentlich nichts mehr machen, ich kann nur noch beten. Und wenn mir das jemand sagt, dann sage ich immer, damit machst du ganz, ganz viel. Und ich danke dir herzlich dafür und ihr lieben Älteren, die ihr zuhört, vielen Dank für das, wo ihr im Gebet einsteht. Das ist ein großer Segen für uns Jüngeren und für viele Menschen. Jetzt ist es aber keine Ausrede für uns, die wir vielleicht so im mittleren Alter stehen und so voll im Trubel des Lebens sind. Auch wenn die Kinder nicht mehr so ganz klein sind, ist es ja genauso schwierig, sich diese Zeiten zu nehmen. Vielleicht kann sich jeder so diese Frage stellen, möchte Gott von mir, dass ich mir da nochmal extra Zeit nehme? Und wenn ja, wo kann diese Zeit liegen? Und wenn wir Gott darum fragen, dann bin ich mir sicher, es wird niemand dabei überfordert werden. Gott überfordert da nicht, sondern er macht so, dass es passt. Martin Luther wird dieser Satz zugesprochen: Heute habe ich viel zu tun, deswegen muss ich viel beten. Oder der andere, den finde ich noch herausfordernder auch von ihm: Ich habe so viel Arbeit, dass ich nicht auskomme, ohne täglich mindestens 3 Stunden meiner besten Zeit dem Gebet zu widmen. Ja, da merke ich, der spielt in einer anderen Liga noch mal als ich so. Aber ich merke auch, das, was wahrscheinlich viele von euch auch sagen können, dass man das schon so erlebt hat. Manchmal nimmt man sich so Zeit zum Gebet und denkt sich, oh, wie soll ich alles andere schaffen? Aber erlebt dann genau, dass andere Dinge viel schneller erledigt sind und dass Dinge irgendwie gut laufen und unterm Strich die Zeit gar nicht fehlt. Das ist kein Automatismus, das ist nicht immer so. Aber trotzdem, ich glaube, viele haben es schon erlebt und daran dürfen wir uns erinnern und dann sagen, ja, und dann nützen wir das. Wahrscheinlich kennt ihr auch diese Unterscheidung zwischen Dringendes und Wichtiges. In unserem Leben ist es so, dass es ja immer so ein Kampf ist zwischen diesen dringenden Dingen, die man halt schnell irgendwie jetzt tun sollte, und den wichtigen Dingen. Und diese dringenden Dinge, die sind oft nicht so wichtig. Und die wichtigen Dinge sind manchmal nicht so dringend. Aber die Kunst besteht darin, sich nicht von den dringenden Dingen immer bestimmen zu lassen, sondern die wichtigen Dinge zu tun. Und so ist es eben auch mit dem Gebet. Das ist etwas von dem Wichtigen. Und wir dürfen es nicht von dem Dringenden wegdrängen lassen. Und ganz wichtig, das eben nicht jetzt als eine religiöse Leistung, nein, sondern als ein Vorrecht. Ein Vorrecht, das wir als Kinder Gottes, als Christen einsetzen dürfen. Denn es macht einen Unterschied, wenn du für andere betest, wenn du für Situationen betest. Und vielleicht fragt sich der eine oder andere, eigentlich ist mir es nicht so ganz klar, warum es denn das Gebet so braucht. Hans-Peter Reuer, den ich vorher zitiert habe, der hat es in so einem Vortrag gesagt, dass er sagte, also lange Zeit meines Lebens mit Jesus war mir das eigentlich nicht so klar, warum es Gebet braucht. Denn Gott weiß doch ohnehin, um was ich ihn bitten möchte. Und er weiß sowieso auch, was eigentlich gut wäre in dieser Welt. Und warum muss ich ihn dann darum bitten? Und tatsächlich, ich finde, das ist auch so ein Geheimnis. Also Gott könnte die guten Dinge ja auch ohne unsere Gebete machen. Aber ich finde es nach wie vor auch ein Geheimnis für mich. Ich weiß auch nicht ganz, warum es Gott so macht. Aber ich weiß, dass Gott es so macht, weil es an vielen Stellen in der Bibel heißt, dass wir eben dann empfangen, wenn wir bitten. Zum Beispiel Jesus in Matthäus 7, bittet, so wird euch gegeben. Oder in Jakobus 4, Vers 2 heißt es, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Andersrum, wenn ihr bittet, dann bekommt ihr eben auch. Oder dieses Gleichnis von der bittenden Witwe in Lukas 18, das wird von Lukas so eingeleitet, er sagte ihnen ein Gleichnis, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Also es ist in irgendeiner Weise wichtig, dass wir beten, weil Gott tut da etwas, wo wir beten. Und ich finde, es ist ein großes Vorrecht, dass wir damit Dinge verändern können. Wie froh bin ich, dass wir für unsere Kinder beten können. Also Rebecca und ich, wir geben wirklich das Beste und hängen uns rein, dass die Kinder sich irgendwie gut entwickeln. Aber wie gut ist es, dass wir im Gebet für sie einstehen können. Und ich glaube, alle Eltern geben mir recht, wenn ich sage, man hat die Dinge oft auch nicht so in der Hand, wie sich Kinder entwickeln. Bei kleinen Kindern nicht und bei Teens schon gar nicht. Aber wie gut ist es, dass wir für sie beten können. Und dann schön, wenn man so die Teens sieht, die sich so toll entwickeln. Also an euch, ihr Lieben, die ihr da seid. Was für ein Vorrecht ist es, wenn man irgendwo in der Gemeinde mitarbeitet und dafür beten kann? Zum Beispiel unser Teenkreis, wo ich auch mitmachen darf. Da geben wir als Mitarbeiter unser Bestes und haben auch noch viel Freude dabei. Aber wie gut ist es, dass wir für die Teens beten können? Oder bei der Arbeit. Wie gut ist es, wenn du einen schwierigen Kollegen oder Mitarbeiter Gott bringen kannst und für ihn oder für sie beten kannst. Und ich möchte dich einfach fragen, betest du für die Leute in deinem Umfeld? Stehst du für sie ein? Ich selbst habe in den letzten Wochen und Monaten diese Freude an der Fürbitte irgendwie so ganz neu geschenkt bekommen. Und wenn ich das so sage, dann ist es nicht so eine fromme Floskel mit diesem Geschenk bekommen, das ist wirklich ein Geschenk von Gott. Also da kann ich mir nicht auf die Schulter klopfen, sondern ich sehe das als ein großes Geschenk, dass mir das einfach Freude macht. Und dass es jetzt gar nicht irgendwie so eine Last ist, oh, ich muss jetzt noch beten, sondern vielmehr, dass ich es toll finde, da mitmachen zu dürfen, wo Gott wirkt. Und ich wünsche mir, dass durch diese Predigt die Freude an der Fürbitte in dir geweckt wird. Und dass es nicht irgendwie, oh, jetzt muss ich noch was machen, nicht irgendwie so ist, sondern dass du sagst, ja super, hey, das ist so ein Vorrecht. Wendet euch dabei, vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Also das Bitten und Flehen haben wir jetzt ausführlich angeschaut. Ich möchte kurz was sagen zu diesem immer und überall. Kann man immer und überall beten? Kann man immer, so wie es in diesem Hintergrundbild damit eingeblendet ist, in der Kirche sitzen und die Hände falten und beten? Nein, natürlich nicht. Aber ich möchte gar nicht so sehr viel sagen, vor allem aber auf ein gutes Buch verweisen, auch wieder von Hans-Peter Reuer. Nach dem Amen bete weiter. Früher sah es so aus, ich verleihe die Bücher übrigens alle gerne. Das Buch von Johannes Hartl hat der Paul Mehner. Bei diesem Nach dem Amen bete weiter, da ist der Grundgedanke, dass Hans-Peter Reuer sagt, wenn du morgens den Tag beginnst mit einem Gebet, dann ist das richtig gut. Und wenn du dann Amen sagst, dann hör nicht auf mit Beten, sondern dann bete weiter. Also dann soll nicht Ende sein des Gebets für den Tag, sondern dann bleib den ganzen Tag über mit Gott im Gespräch. Du kannst in der Schule, im Studium, bei der Arbeit, wenn du einkaufen gehst, wie auch immer, mit Gott im Gespräch sein. Natürlich an der einen Stelle mehr, an der anderen Stelle weniger, aber nimm Gott so mit in deinen Alltag mit rein. Und er vergleicht es so, dass er sagt, wenn er mal einen Tag zu Hause ist und seine Frau ist auch zu Hause, dann reden sie immer wieder mal das eine und andere miteinander und klären Dinge kurz miteinander. Und das ist richtig gut. Aber dann ist es auch wichtig, dass sie sich mal so eine halbe Stunde zusammensetzen, einen Kaffee miteinander trinken und so eine intensive Zeit zum Reden haben. Und so ist es mit Gott auch. Es ist gut, den ganzen Tag über so mit Gott im Gespräch zu sein, aber dann ist auch wichtig, dass wir diese intensiven Gebetszeiten haben, diesen Kaffee mit Gott trinken und dann eben sowohl das eine als auch das andere haben. Also immer und überall, oder wenn es in der Bibel heißt, betet alle Zeit, das ist damit gemeint. Wir dürfen den Alltag mit Gott im Gespräch sein und uns dann diese intensiven Zeiten nehmen. Und vom Heiligen Geist geleitet. Das sagt Paulus gleich am Anfang von diesem Vers. Und damit ist klar, auch beim Beten sind wir vom dreieinigen Gott abhängig. Und ich mache das gern so, dass ich am Anfang vom Gebet sage, jetzt Gott, bitte leite du mich jetzt auch hier im Beten. Und letztlich ist das Entscheidende, dass wir im Kopf haben, wir vertrauen allein auf Gott. Wir vertrauen jetzt auch nicht auf das starke Gebet, sondern auf den starken Gott, zu dem wir beten. Wir brauchen seinen Geist, dass er uns leitet. Das ist im Prinzip wie mit so einem richtig starken Auto, ja, wenn wir uns so einen Porsche vorstellen. Angenommen, jemand von euch hätte einen Porsche und würde mich mal mitnehmen und ich sitze auf dem Beifahrersitz. Also falls jemand hat, können wir gerne mal machen. Ich wäre da dabei. Und jetzt sitze ich auf dem Beifahrersitz und du mit deinem Porsche bist du an der Ampel und lässt mal richtig den Motor aufheulen, gibst so richtig Gas und sagst, da sieht man, gell, das Power dahinter ist. Da sage ich, nein, im Moment sehe ich nichts, wir stehen an der Ampel. Ich höre den Motor, aber mehr nicht. Und dann wird's grün, dann wird die Kupplung losgelassen und dann geht's ab. Und dann würde ich, wenn ich jetzt sagen würde, wow, ist aber eine starke Kupplung, jetzt ist der Power da, dann würde man sagen, nein, Quatsch, das ist der Motor. Und so ist es mit dem Gebet auch. Das Starke ist Gott, der Motor. Die Kupplung ist das Gebet. Und so eben, wir vertrauen nicht auf unser starkes Gebet, sondern auf den starken Gott. Und durch das Beten wird seine Kraft freigesetzt. Dieser Vers 18 haben wir intensiv angeschaut. Wir wollen noch kurz Vers 19 und 20 anschauen. Paulus sagt ja am Ende von Vers 18, tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Damit sagt er vor allem, betet eben für die Christen. Ganz klar, wir dürfen auch für die beten, die noch nicht zu Gottes heiligem Volk gehören. Das sagt er an anderer Stelle, zum Beispiel 1. Timotheus 2. Da sagt er, betet für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit. Und dann, Vers 19, sagt er, betet auch für mich. Bittet. Und jetzt haben wir ja so ein bisschen im Kopf, er spricht nahe davon, dass er in Ketten ist. Als er den Brief geschrieben hat, da war er im Gefängnis. Und ich habe den Vers schon mal erwähnt. Um was wird er wohl bitten? Dass er bessere Haftbedingungen kommt, dass er endlich aus dem Gefängnis freikommt. Ich lese es euch nochmal vor. Bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die Worte zu geben. Dann kann ich das Geheimnis des Evangeliums freimütig bekannt machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich freimütig so rede, wie ich muss. Es geht ihm um das Evangelium, um die gute Botschaft von Jesus. Und jetzt hat er zweimal dieses freimütig. Ich finde dieses Wort klasse. Ja, weil es ist frei, ja, ohne Druck, ohne Zwang und mutig. Da ist so richtig Power dahinter. Darum sagt er, sollen wir beten. Und dann so ein bisschen witzig, weil er sagt, er ist für diese Botschaft ist er ein, oder für dieses Evangelium ist er ein Botschafter in Ketten. Oder man könnte auch übersetzen, ein Gesandter in Ketten. Das ist ja fast ein bisschen so ein Widerspruch. Aber er weiß, wenn Gott mir die Möglichkeiten gibt, wenn es Gott will, dann kann ich auch hier im Gefängnis etwas weitersagen von ihm. Und ich möchte es da kurz machen, aber ich schließe mich dem Paulus an und sage es genauso. Betet auch für mich, beziehungsweise für uns alle, die wir den Gottesdienst gestalten, dass wir eben von Gott geleitet sind. Auch da ist es so wichtig, dass Fürbitter im Hintergrund sind. Und nicht nur beim Gottesdienst, sondern letztlich bei allen Dingen in der Gemeinde. Betet mit dafür. Und an der Stelle, wenn der Paulus um Gebet bittet, dann möchte ich auch diejenigen mit in Blick nehmen, die in anderen Ländern genau diese Aufgabe tun. Missionare. Lasst uns für sie beten. Diejenigen, die wir kennen, lasst uns da wirklich als Fürbitter eintreten. Und ich habe mir gedacht, wir wollen heute nicht nur drüber reden, sondern wir wollen es auch so machen. Lasst uns so eine kurze Zeit nehmen, bevor ich dann den letzten Gedanken noch zum Vers 20 sage. Lasst uns so eine kurze Zeit nehmen, wo wir für solche Menschen beten, die uns gerade im Kopf sind, Missionare oder hier in der Gemeinde. Einfach jeder für sich, egal ob zu Hause, vor dem Laptop oder hier, so eine kurze Zeit des Gebets. Jeder für sich. Amen. Ein letzter Gedanke. Hättest du gedacht, dass der Paulus es nötig hat, andere darum zu bitten, dass sie für ihn um Freimut beten? Also, wenn einer freimütig diese gute Nachricht von Jesus weitergegeben hat, dann war es doch der Paulus. Aber trotzdem, er hat die Größe, es sogar einen Brief reinzuschreiben, den wir jetzt noch 2000 Jahre später lesen können, dass er da schreibt, bitte darum, dass ich das tue. Und wenn Paulus darum bittet, dann können wir doch genauso von den Dingen reden, die uns schwerfallen. Auch das ist doch so ein großes Vorrecht, dass wir da füreinander beten können, dass wir sagen können, hey, diese und jene Krankheit. Andere würden es vielleicht als Kleinigkeit einschätzen, aber mir macht es zu schaffen. Bitte bete doch damit für mich. Oder diese und jene Situation. Oder dieser Kollege, wenn ich den sehe, da geht mir das Messer in der Tasche auf und meine Gedanken sind gar nicht so christlich. Aber bitte bete du doch mit für mich, dass ich da genau diesem mit deiner Liebe begegnen kann. Oder wie auch immer. Da tun wir uns häufig schwer damit, aber Paulus macht es uns vor. Und natürlich ist so etwas auch leichter in einer kleinen Gruppe zu sagen, wo auch eben die Vertrautheit da ist und klar ist, dass es nicht an die große Glocke gehängt wird. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir in solchen kleinen Gruppen sind, in denen wir so etwas weitergeben können und wo wir füreinander einstehen können. Oder vielleicht in der Gebetszweierschaft, das ist für mich so der Ort, an dem ich solche Dinge ansprechen kann. Aber ganz wichtig, es bricht uns kein Zacken aus der Krone, wenn wir sagen, womit wir uns schwer tun. Paulus schließt die Waffenrüstung ab, indem er das Gebet nennt, dafür wirbt, für Fürbitte. Und ich hoffe, dass ich so ein bisschen Lust machen konnte für diese Fürbitte. Das Vorrecht der Fürbitte einzusetzen. Und wir wollen uns noch mal so einen kurzen Moment der Stille nehmen, wo du dir überlegen kannst, will ich es ausprobieren? Und wenn ja, wo baue ich es mit ein? Ich habe mir überlegt, ob ich irgendwie so eine Aufgabe mitgebe, so jeder eine Viertelstunde, mindestens an einem Tag. Aber ich will das einfach euch überlassen. Überleg dir, will ich das ausprobieren in der nächsten Woche? Und wenn ja, wie? Kurze Zeit der Stille nochmals. Ich wünsche dir Gottes Segen dabei, bei dem, was du dir überlegt hast. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Amen. Wir wollen jetzt auch beten und speziell auch Fürbitte tun. Ich möchte heute speziell Fürbitte tun für diese entführten Kinder und Lehrer in Nigeria, als eins von vielen Dingen, wofür wir beten können. Und wir beten, wenn es möglich ist. Es ist schön, wenn er dazu aufsteht, wieder so zur Ehre Gottes. Lieber Vater im Himmel, du bist mächtig, du bist kräftig und du kannst Menschen und Situationen verändern. Das nehmen wir in den Blick und wir geben dir dafür die Ehre. Und es ist ein großes Vorrecht, dass wir Einfluss nehmen dürfen auf Menschen und auf Situationen, indem wir beten. Ich danke dir für dieses Vorrecht. Und hier und jetzt wollen wir besonders einstehen für alle Kinder und Lehrer, die in Nigeria entführt wurden. Vorgestern und auch schon vor einer Woche und auch schon in den vergangenen Jahren. Wir bitten dich um dein mächtiges Eingreifen. Ich bete speziell für diese über 300 jetzt von vorgestern und die von letzter Woche, dass du es gibst, dass sie wieder freikommen. Das wäre ein großes Wunder. Aber du bist derjenige, der für die großen Wunder zuständig ist. Und deswegen bitten wir dich darum. Und wir beten, dass du sie übernatürlich bewahrst, dass ihnen nichts passieren darf und sie dann eben freikommen. Und ich bitte dich um dein mächtiges Wirken, dass das nicht mehr vorkommt, dass du die Regierung in Nigeria stark machst, da dagegen vorzugehen. Erstens, dass sie den Willen dazu haben und zweitens, dass du ihnen Weisheit und Mittel gibst gegen Gruppen wie Boko Haram oder IS oder wie sie alle heißen, dort vorzugehen. Wir beten um dein Eingreifen in diesem Land zu deiner Ehre. Amen.